Zuhörer, es ist uns als Missionswerk Mitternachtsruf eine große Freude, Sie an diesem ersten Weihnachtstag zu unserer heutigen Sendung begrüßen zu dürfen. Sie werden gleich eine Botschaft von Marcel Malgo hören mit dem Thema Jesus, geboren, um zu sterben. Vorher jedoch hören Sie die Schriftlesung sowie ein Männerchorlied. Möge Gott Ihnen dieses gewaltige heilsgeschichtliche Ereignis in Ihrem Herzen groß werden lassen, damit Sie richtig Weihnachten feiern können. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Bis soweit das Zeugnis der Schrift. Und nun freuen wir uns, dass wir noch ein Lied hören dürfen von den Zionsängern. Ich bitte euch, nach oben zu kommen. Sie singen das Lied »Ein Kind, so wie viele geboren«.
Ein Kind, so wie viele geboren. so wie viele bescheiden. Doch dort ist das Wunder geschehen. Gott wird hier ein Mensch kommt ins Leiden, als ein Kind der Juden und Heiden. Anbeten bleibt mancher doch stehen. Ein Kind für uns alle, Gott Lob, es ist da. Wir glauben dem Wunder, das damals geschah. Ein Kind für uns alle, Gott Lob, es ist da. Wir glauben dem Wunder, das damals geschah. Ein Stern, so wie viele hoch oben, und dennoch ein göttliches Licht. Gott hat ihn zum Boten erhoben, das auf weit gereiste Gott loben. Im Stall schauen sie ihm ins Gesicht. Ein Kind für uns alle, Gott Lob, es ist da. Wir glauben dem Wunder, das damals geschah. Ein Kind für uns alle, Gott Lob, es ist da. Wir glauben dem Wunder, das damals geschah. Ich
möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein wunderbares, gesegnetes Weihnachtsfest. Ich bin wirklich froh, ermutigt, wie viele da sind. Heute Morgen früh, es war noch dunkel, ich habe aus dem Fenster geschaut, ich habe gedacht, du meine Güte, so viel Schnee. Dann ist mir später in den Sinn gekommen, viele Schweizer gehen auch in den Sportferien. Und dann riskieren sie auch Schnee. Die werden alle heute hier sein. Was ich auch noch erzählen möchte heute Morgen, es war noch so dunkel, viel Schnee, Lichtlein. Im Büro, wo ich war, habe ich Kerzen angezündet. Plötzlich höre ich Blasmusik, O du Fröhliche. Ich bin dann rausgegangen, habe mir das angehört. Und dann habe ich gedacht, das ist eine Weihnacht wie aus dem Bilderbuch. Weiße Weihnacht, O du Fröhliche, Kerzen, Lichtlein und so weiter. Und dann kommt einem in den Sinn. Was bringt das alles, wenn man Jesus nicht hat? Ich staune auch die letzten Tage. Die Leute wünschen sich alle fröhliche Weihnacht, schöne Weihnacht. Ich denke manchmal, was wünschen sie sich überhaupt? Fröhliche Weihnacht. Also ich hoffe, dass wir alle Jesus kennen. Wenn nicht, soll doch auch diese Botschaft dazu beitragen, dass Jesus kennenlernen. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen. Ich danke dir, Herr Jesus, für die Möglichkeit dieses Gottesdienstes. Wir freuen uns so, Herr, dass wir Weihnachten feiern dürfen. Wir sind so dankbar, dass du gekommen bist auf diese Erde. Danke, Herr. Danke für die wunderbaren Lieder, die wir hören durften. Für die einleitenden Worte. Herr Jesus, wir haben schon so wunderbar jetzt Weihnachten gefeiert. Dir gebührt alle Ehre. Segne jetzt dein Wort an unseren Herzen. Amen. Jesus geboren, um zu sterben. Ich möchte auch noch einige wenige Verse lesen, auch aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 34 und 35. Simeon aber segnete sie, das ist Josef, Maria und das Jesuskind, und sagte zu Maria, seiner Mutter, wisse wohl, dieser ist vielen zum Fallen und vielen zum Aufstehen in Israel bestimmt und zu einem Zeichen, das Widerspruch erfährt. Und auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, auf das aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Bis soweit dieses Wort Gottes. Weihnachten ist das Fest der vermeintlichen Widersprüche und geheimnisvollen Gegensätzlichkeiten. Zum Beispiel, einige kurze Beispiele. Es heißt in Lukas 2, Vers 1, das wurde gelesen, dass alle Welt geschätzt wurde und doch geschah dies nur wegen eines kleinen Kindes. Das ist ein Mysterium. Ja, wir sind gewohnt an diese Dinge, weil wir das jedes Jahr lesen und darüber predigen oder Predigten hören, aber das ist ein Mysterium, ja? Die ganze römische Welt damals wurde auf Wanderschaft geschickt, nur wegen eines Kindes. Oder ein anderes Beispiel, Lukas 2, die Verse 3 und 7, da heißt es, ich lese das gekürzt, und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, aber diejenigen, die es betraf, hatten keinen Raum in der Herberge. Das ist auch so ein riesen Kontrast, das kann man nicht verstehen, ja? Alle werden auf die Wanderschaft geschickt, wegen eines Kindes. Und ausgerechnet dieses Kind bekommt keine Herberge. Ein anderes Beispiel, Lukas 2, Vers 10, da spricht der Engel, der vom Himmel kommt, über große Freude, die allem Volk widerfahren wird. In dem Moment hörten es nur einige Hirten. Alles Volk wird es hören. Die große Bedeutung dieses Wortes ist, die ganze Welt darf es hören. Aber in dem Moment einige Hirten. Oder denken Sie an Michas berühmte Weihnachtsverheißung aus dem Alten Testament. Er verkündete Folgendes. Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Micha 5, Vers 1, ein ganz bekanntes Wort, nicht wahr? Hier erkennen wir einen besonders großen Gegensatz. Einerseits wird gesagt, dass der Herr, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist, in Bethlehem geboren werden wird. Im gleichen Atemzug wird gesagt, dass Bethlehem die kleinste Ortschaft unter den Städten Judas war. Mit Recht kann man sich fragen, warum wurde er nicht in Jerusalem geboren? Der Hauptstadt, die doch das Zentrum des jüdischen Lebens gewesen war. Klar wissen wir das heute, warum. Sie kennen die Bibel, aber die Frage ist berechtigt. Gott hätte das doch auch alles anders machen können. Ich komme nochmals zurück auf diejenigen, die damals beim ersten Weihnachtsfest die Hauptpersonen waren und trotzdem keinen Raum zur Herberge hatten. Was war die Folge davon? Die Folge war, dass der König aller Könige in einem Stall zur Welt kam. Das ist so geläufig heute. Wir singen darüber, wir lesen es, wir predigen darüber. Aber meine Lieben, bitte, lest das heute einmal mit Augen, als ob Sie es noch nie gelesen hätten. Der König aller Könige kommt im Stall zur Welt. Und wo legt man ihn hinein? In eine Krippe. Und in diese Krippe wurde er gelegt, nachdem man ihn in Tücher gewickelt hat. Das heißt in Windeln, aber ich habe nachgesehen, dass man vielleicht besser lesen kann, Tücher. Diese Tatsache, dass Jesus Christus in diese Welt kam, der König aller Könige, und in Tücher gewickelt wurde, ist, wenn man es von der göttlichen, von der ewigen Perspektive aussieht, ist ein Geschehen, das kann man normalerweise nicht einordnen. So geläufig uns diese ganze Geschichte ist. Wenn man bedenkt, um es nochmals mit Micha zu sagen, er, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist, wird in Tücher gewickelt. Und dann in eine Krippe gelegt. Oder der Hebräerbrief, ganz kurz möchte ich ihn zitieren, Kapitel 1, Vers 3. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Wird über Jesus geredet, ja? Der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Das Ebenbild seines Wesens. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Und diese Herrlichkeit, bitte, wird in Tücher gewickelt, in eine Krippe gelegt, weggeschickt, kein Platz. Tücher über die Herrlichkeit des Herrn. Ich habe gedacht an Moses, einigen bekannt, Moses, dessen Angesicht so sehr die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelte, dass er ein Tuch darüber hängen musste, damit die Israeliten nicht erschreckten. Nun, dies ist nichts im Vergleich mit dem, was in Bethlehem geschah. Dort wurde der Herr der Herrlichkeit in Tücher gewickelt. Wissen Sie, das ist ein Riesengeheimnis. Ich hoffe, dass Ihnen das wieder neu ins Herz geht. Und nun konfrontiere ich Sie mit dem, wie ich meine, größten Gegensatz in der Weihnachtsgeschichte. Und ich tue es mit einer Frage. Wo in dieser Welt spricht man über ein 8 Tage altes Kind, welches die Geburt gut überstanden hat und lebt? Wo in aller Welt spricht man über so ein Kind, dass es sterben wird? Das ist ein unglaublicher Gegensatz. Ich meine, wenn ein neugeborenes Kind gesund ist, wenn es keine Komplikationen gab, dann spricht man doch nicht über seinen eventuellen Tod. Das ist doch in weiter Ferne. Man spricht über sein Leben, über seine Zukunft. Und das ist der größte Gegensatz, wie ich meine, in der Weihnachtsgeschichte. Wo, ich sage es noch einmal, diese Frage wird über das Sterben eines 8 Tage alten und gesunden Kindes gesprochen in der Weihnachtsgeschichte. Und dies ist vielleicht eines der größten Geheimnisse im Geschehen von Weihnachten. Darüber wollen wir nachdenken, ja? Nachdem Jesus in Bethlehem geboren war, da haben seine Eltern ihn nach Jerusalem gebracht. Warum? Sie wollten ihn dem Herrn darstellen, wie das im Gesetz Mose geschrieben steht. Ich möchte diese Verse noch einmal lesen, damit uns das im Herzen ist. Lukas 2, 21 bis 24. Da heißt es, als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war vom Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Also, sie tun genau das, was das Gesetz sagt. Im Tempel erlebten Josef und Maria mit Jesus etwas Außergewöhnliches. Sie begegneten dem alten Simeon aus Jerusalem und später der Prophetin Hanna. Der geisterfüllte Simeon wusste sofort, als er Jesus sah, das Kind, wusste sofort, das ist der Erlöser Israels und der Retter der ganzen Welt. Das wusste er sofort. Und darüber war Simeon so froh, dass er das Jesuskind in seine Arme nimmt und die Worte sprach: Nun, Herr, entlässest du deinen Diener in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, welches du angesichts aller Völker bereitet hast. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Das ist Lukas 2, 29 bis 32. So, stellt euch das vor, ja? Simeon, das Kind auf den Armen, er verkündigt das Evangelium. Er weiß, das ist der Erlöser Israels und der Retter einer verlorenen Welt. Und nun geschieht etwas. Es geschieht etwas. Nach dieser frohen Botschaft richtete Simeon einige persönliche Worte an Maria. Und ein Teil dieser Worte waren alles andere als eine frohe Botschaft. Alles andere als eine frohe Botschaft. Ich lese noch einmal Lukas 2, 34, 35. Simeon segnete sie, die drei. Und dann sprach er zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und nun sagt er: Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen und Gedanken offenbar werden. Es ist ganz klar, Simeon wollte hier grundsätzlich Folgendes zum Ausdruck bringen. Er wollte sagen, dass an diesem Kinde von Bethlehem sich die Geister scheiden werden. Die einen würden für ihn sein, die anderen würden gegen ihn sein. Das wollte er Maria erklären. Und er erklärt ihr, ob man nun für ihn oder gegen ihn ist, eines würde in jedem Fall geschehen, die tiefsten Gedanken der Menschen würden ans Licht kommen. Das würde er, dieser auf die Erde gekommene Sohn Gottes, bewirken. Übrigens, dass die Geister sich scheiden an Jesus, das hat Jesus später selber bestätigt, Lukas 12, 51, 52. Er sagt: Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, sondern Zwietracht. Von nun an werden 5 in einem Hause uneins sein, 3 gegen 2 und 2 gegen 3. Zurück zum alten Simeon.
Seine Worte an Maria stellten eigentlich kein Problem dar. Wäre nicht jener Einschub gewesen, welcher Einschub? Das ist ein Einschub, diese Worte, dass er sagt, Maria, und durch deine Seele wird ein Schwert ringen, Lukas 2, 35. Sehen Sie, ich habe das einige Male durchgelesen in verschiedenen Übersetzungen. In jeder Übersetzung steht das zwischen Bindestrichen oder sogar zwischen Klammern. Es war nicht logisch, dass dieser Satz so ganz plötzlich mitten in den Worten auftauchte, welche Simeon an Maria richtete. Warum? Weil es gar nicht in erster Linie um Maria ging. Er wollte nicht über sie reden, er wollte über ihren Sohn reden. Er erklärte Maria, was dieses Kind von Bethlehem unter den Menschen bewirken würde. Ohne diesen Einschub, lassen Sie mal diesen Einschub weg, ohne diesen Einschub ist die Botschaft von Simeon ist eigentlich sehr klar, einleuchtend und deutlich. Ich lese es mal ohne diesen Einschub. Maria, dieser ist gesetzt zum Fallen, zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, der widersprochen wird, damit viele Herzen, Gedanken offenbar werden. Lukas 2, 34, 35. Also das wäre eine klare, einleuchtende Botschaft gewesen, nicht wahr? Wäre nicht dieser Einschub gewesen, dieser Einschub, welchen für Maria keine gute Botschaft enthielt. Ich meine, Worte wie, durch deine Seele wird ein Schwert dringen, das ist keine gute Botschaft, oder? Das ist kein Evangelium. Es ist Evangelium, aber es war nicht etwas, was Maria aufgestellt hat. Ich meine, jeder von uns wäre erschrocken, so etwas hören zu müssen. Ich habe mich Folgendes gefragt, ja, so eine vielleicht menschliche Überlegung. Wollte Simeon das wirklich sagen? Wollte Simeon das der Maria mitteilen? Wissen Sie was? Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat er nicht geplant. Ich denke, er hatte nicht geplant, diese schweren Worte an Maria zu richten. Und plötzlich musste er sie sagen. Schauen Sie, eigentlich ging es um Folgendes. Ich sage das noch einmal. Es ging darum, dass er Maria erklären wollte. Maria, an deinem Sohn wird sich alles entscheiden. Entweder werden die Menschen ihm anhangen oder sie werden ihn verwerfen. Und er wollte ihr erklären, Maria, dein Sohn wird ein Zeichen werden in Israel. Und durch deinen Sohn werden die tiefsten Gedanken der Menschen ans Licht kommen. Das wollte er Maria erklären. Was geschieht? Er muss plötzlich diesen Einschub machen. Er muss Maria etwas sagen, was er nicht geplant hatte. Er muss mit den Worten, die er ihr am Übergeben war, am Sagen war, er muss stoppen, er muss unterbrechen. Er kann es nicht zu Ende bringen. Er muss ihr etwas mitteilen, was nicht zum Vorhergesagten gehörte. Er muss die erschreckenden Worte an sie richten, Maria, durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Sie müssen heute mal versuchen, in verschiedenen Übersetzungen diese Verse zu lesen. Es ist unlogisch, ja? Es ist unlogisch. Plötzlich, wie ein Hammer, dieser Satz, Maria, auch durch deine Seele wird ein Schwert gehen, ist unlogisch, ja? Gehört nicht zum Vorhergehenden und nicht zu dem, was nachher kommt. Warum? Warum plötzlich dieser Einschub? Warum diese ernsten Worte? Bevor ich auf diese Frage eine Antwort gebe, muss ich Ihnen etwas mitteilen. Ich habe etwas gelesen in Bezug auf diese Frage, hat mich schon ein bisschen, wie sagt man das jetzt, ein klein wenig irritiert. Es gibt Ausleger, die sagen, dass sich zwischen Maria und ihrem Sohn Jesus im Laufe der Zeit ein innerer Abstand gebildet hätte. Und natürlich bringt man das klassische Beispiel Kana. Sie kennen die Geschichte, oder? Kana, der Wein ist alle. Maria geht zu Jesus und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Und wenn ihr eure Bibel kennt, und die meisten kennen ihre Bibel, dann wissen sie, dass die Antwort des Herrn schon etwas fast schroff war. Ja? Er sagt zu ihr, Frau, was geht das dich an, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Johannes 2, Vers 4. Ja, diese Antwort war ohne Zweifel nicht leicht verdaulich für Maria. Aber ihr Lieben, ist das das Schwert, das ihr durch die Seele gehen würde? Mitnichten. Unmöglich, unmöglich. Vielmehr denke ich, hat sich Folgendes abgespielt. Und ich hoffe, Sie denken mit und können das jetzt fassen. Ja? Folgendes hat sich abgespielt. Soeben hatte Simeon an Maria die Worte gerichtet, ich zitiere Lukas 2,34, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel. Bevor er nun diesen Punkt weitermachen kann, sah er plötzlich im Geist das größte Ereignis aller Zeiten. Was sah er? Er sah Golgatha. Er sah das Lamm Gottes. Er sah plötzlich, warum dieses Kind von Bethlehem zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel werden würde. Durch Golgatha. Durch Golgatha. Er wollte das eigentlich nicht sagen, ja. Er wollte die Erklärung geben. Maria, das wird dein Sohn bewirken. Und plötzlich dieser Einschub. Er sieht Golgatha. Er sieht plötzlich den Grund. Warum ist er gesetzt zum Fall oder zum Aufstehen für viele? Warum werden die Gedanken der Herzen ans Licht kommen? Warum wird sich an ihm alles entscheiden? Durch Golgatha. Apostel Paulus hat doch einmal gesagt, den Korinthern hat es geschrieben, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit derer, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. 1. Korinther 1,18. Und das ist so. Das ist so. Durch Golgatha durften und dürfen bis heute Menschen sowohl aus Israel als auch aus den Nationen zum ewigen Leben auferstehen. Aber andere kamen und kommen leider noch zu Fall. Warum? Weil sie Golgatha ablehnen. Und schauen Sie, das hat Simeon plötzlich im Geiste erkannt. Er hat es gesehen. Als er zu Maria sprach über dieses Kind, er hat es gesehen. Er hat Golgatha gesehen. Er sah den großen Preis, welchen dieses Kind von Bethlehem einmal bezahlen würde. Er sah das. Er sah im Geist, wie dieses Kind einmal später als Mann beladen mit der Sünde einer ganzen Welt am Kreuz von Golgatha sterben würde. Das sah er. Er hat es gesehen, damit viele aus Israel und den Nationen zum Leben, zum ewigen Leben auferstehen können. Er hat es gesehen. Er sah das Lamm Gottes. Und ob er wollte oder nicht, er musste es Maria sagen. Er musste ihr die schwere Botschaft überbringen. Maria, durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Warum? Weil dieses dein Kind geboren wurde, um zu sterben. Das musste er sagen. Das hat mich so neu ergriffen in der Vorbereitung, diese Tatsache. Ich habe zitiert vorhin 1. Korinther 1,18, wo Paulus den Korinthern schreibt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit deren, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Wir wissen, was der Apostel meint. Er sagt mit ganz einfachen und klaren Worten, dass ein Weltmensch mit Golgatha nichts anfangen kann. Es ist ihm eine Spinnerei, eine Torheit. Er kann mit Golgatha nichts anfangen. Bisweilen kann man sogar mit Christen nicht reden über das Kreuz, bisweilen, über das Sterben des Herrn. Das ist nicht unbedingt ein beliebtes Thema, bei vielen schon, bei den meisten, ja, aber nicht bei allen. Und heute feiern wir Weihnachten. Und ich kann mir so gut vorstellen, dass einige denken, ja, Moment mal, heute reden über den Tod, über das Sterben. Wer redet schon an Weihnachten vom Tod eines Kindes, welches erst 8 Tage alt ist und gesund zur Welt gekommen ist? Das ist absurd, das macht man nicht. Nun, Simeon hat das getan. Simeon hat es getan. Es kommt vor in der Weihnachtsgeschichte. Schauen Sie, Simeon verkündete leidenschaftlich das Evangelium. Er sprach über das Heil. Nicht mal, er hat das Jesuskind in seine Arme genommen. Dann spricht er über das Heil, welches durch dieses Kind von Bethlehem allen Völkern bereitet wird. Und er spricht über das Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung des Volkes Israel. Ja? Herrliches, allumfassendes Evangelium. Gleichzeitig muss Simeon, ob er will oder nicht, reden über die Tatsache, dass dieses Kind geboren wurde, um zu sterben. Er musste diese Worte an Maria richten. Maria, durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Ich habe schon gesagt, in der Vorbereitung zu dieser Botschaft, und ich habe mich lange, lange mit diesem Thema beschäftigt. Es war mir wie eine neue Offenbarung, im Geiste das Kreuz zu sehen neben der Krippe. Kreuz und Krippe. Zu sehen, einfach ganz neu, dieses Kind wurde geboren, um zu sterben. Natürlich, jedes Kind, welches in diese Welt hineingeboren wird, wird bereits am ersten Tag seines Lebens mit dem Tod konfrontiert. Das ist so. Sobald neues Leben entstanden ist, steht das Datum des Todes fest. Das ist so. Das wissen wir. Aber denken Sie mal über Ihr Leben nach. Ja? Ihr Leben. Der Zweck unseres Lebens hier auf Erden ist doch zu leben. Ja? Wir sind geboren worden, um zu leben. Wir sind zum Leben berufen. Ja? Und geistlich gesehen zu einem Leben in Fülle. Jesus hat Folgendes einmal gesagt. Ich zitiere Johannes 10, Vers 10. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Meine Lieben, das ist unsere Berufung. Jesus weist in diesen Worten darauf hin, dass jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, durch ihn Leben in Überfluss bekommen kann. Nämlich schon hier auf Erden in Christus gewurzelt zu sein. Und dann das ewige Leben, ewig sein bei ihm. Das ist unsere Berufung in ihm. So, jetzt schaut mal zu Jesus. Schaut mal zu ihm. Schaut mal zu ihm. Schaut zu diesem Kind. Er wurde auch erwählt. Wozu wurde er erwählt? Ihr Lieben, er wurde nicht erwählt zu leben. Er wurde erwählt zu sterben. Das ist mir so aufs Herz gefallen. Ja? Ich wurde erwählt, in Christus zu leben. Leben in Fülle. Er wurde erwählt, geboren zu werden, um zu sterben. Das war der Zweck seiner Geburt. Das ist einmalig und das ist die größte Diskrepanz in der Weihnachtsgeschichte. Und wenn ich jetzt sage, er wurde dazu erwählt, dann war das schon seit Grundlegung der Welt, ihr Lieben. Er war gewissermaßen schon das geschlachtete Lamm, bevor er als Kind in Bethlehem auf diese Welt kam. Ich zitiere dazu Offenbarung 13, Vers 8, wo wir lesen über Jesus, dass er geschlachtet ist von Grundlegung der Welt an. Wie finden Sie das? Ich hoffe, dass Sie das ergreift. Jesus, geboren um zu sterben. Ich, geboren um zu leben. Ja, trotzdem kann ich mir jetzt vorstellen, dass der eine oder andere sagt, müssen wir unbedingt jetzt an Weihnachten über das nachdenken. Ich sage Ihnen was, es gehört zusammen. Geburt, Sterben, Jesu, es gehört zusammen. Es ist ein Ganzes. Aber Sie sagen vielleicht, ja, können wir nicht einfach über dieses Kind von Bethlehem reden, ohne sein Sterben zu erwähnen. Ist nicht Weihnachten der Inbegriff vom Leben? Dann sage ich, Sie haben recht. Weihnachten ist der Inbegriff vom Leben. Ja? Weihnachten ist das, was Jesaja uns verkündigt. Ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Jesaja 9, Vers 5. Aber Sie sollten jetzt Folgendes nicht vergessen. Diese herrlichen geistlichen Segnungen, die im Kinde von Bethlehem sind, eben wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, diese geistlichen Segnungen sind uns erst durch seinen Tod erschlossen worden. Vergessen Sie das nicht. Es war nicht greifbar für uns. Er konnte das nicht sein für mich. Ich konnte nicht vor dem Vater stehen und zu ihm sagen, Vater, es ging nicht. Warum? Es musste erst eine Gerechtigkeit erfüllt werden, die Gerechtigkeit Gottes. Er musste sterben. Er musste sterben, bevor er das alles für mich werden konnte. Er musste sterben für meine Sünden, um mit seinem Tod an meiner Stelle die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Und nachdem das geschehen war, die Forderung eines heiligen Gottes wurden erfüllt, war der Weg für mich, für Sie, für uns alle geöffnet. Und wir konnten die herrlichsten Segnungen empfangen. Vor allem ewiges Leben, starker Gott, Vater, Friede für es. Das alles wurde uns geschenkt in Christus. Aber erst, nachdem Genüge getan wurde, am Kreuz von Golgatha. Meine Lieben, deshalb ist Weihnachten so eng verflochten mit Ostern, Golgatha. Deshalb wurde anlässlich des ersten Weihnachtsfestes durch den alten Simeon schon über das Sterben des Kindes von Bethlehem gesprochen. Er musste sagen, Maria, durch deine Seele wird ein Schwert dringen, denn dieser, dein Sohn, wurde geboren, um zu sterben. Ich sprach am Anfang dieser Botschaft über diese geheimnisvollen Gegensätze rund um das Geschehen von Weihnachten, unter anderem über die Worte aus Lukas 3, Vers 10. Der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird.
damals, ich habe es gesagt, wurde diese Worte nur durch wenige Menschen gehört, durch einige Hirten. Heute ist das nicht mehr so. Diese Botschaft wurde gehört inzwischen von Millionen von Menschen. Und sie wurde angenommen, aufgenommen. Ich kann mir jetzt Folgendes vorstellen und ich möchte kurz einen Punkt ansprechen, da leiden einige hier in unserer Mitte. Ich kann mir vorstellen, dass hier einige sitzen, die haben zu Hause ungläubige, noch nicht bekehrte Familienangehörige. Es gibt fast nichts, was mehr Leid bringt in einer gläubigen Familie, wenn Glieder nicht bekehrt sind, wenn sie noch nicht wirklich Weihnachten erlebt haben, wenn sie heute diesen Schmerz verspüren. Bitte ich Sie, an diesem Weihnachtsfest aufs Neue persönlich die herrliche Botschaft der Liebe anzunehmen, die der Engel verkündigt hat. Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Diese Worte, allem Volk, Betonung auf allem, diese zwei Worte bedeuten in der größtmöglichen Anwendung alle Menschen dieser Welt. Auch die in ihrem Heim, in ihren eigenen vier Wänden, die sich sträuben, um Jesus anzunehmen, die in Dunkelheit verkehren. Alle gilt diese Botschaft. Legen Sie heute, Weihnachten 2010, Ihren Finger auf diese Stelle. Herr, da steht es geschrieben. Es gilt allen. Es gilt meinem ungläubigen Mann. Es gilt meinem ungläubigen Kinde. Und schauen Sie, aus diesem Grund bin ich jetzt so froh auch über dieses Thema heute. Jesus geboren, um zu sterben. Ich muss nicht nur predigen heute über seine Geburt, ja? Ein Kind wurde uns geboren. Das ist herrlich, das ist Weihnachten. Aber ich kann das andere hinzufügen, was eben dazu gehört. Er ist auch gestorben für die Verlorenen in ihrer Familie, die noch verloren sind. Er ist auch für sie gestorben. Denken Sie in diesem Zusammenhang einmal neu an die Verheißung aus Apostelgeschichte 16,31. Paulus darf im Namen des Herrn dem Kerkermeister von Philippi Folgendes sagen. Ich weiß, das ist eine bekannte Stelle, aber bitte hören Sie zu, was ich Ihnen sagen möchte. Paulus darf ihm sagen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Frage an Sie, hatte der Kerkermeister darum gebeten? War es sein Anliegen, Brüder, Männer, was muss ich und mein Haus tun, damit wir selig werden? Nein, das war nicht sein Anliegen. Wir hören ihn ängstlich fragen, liebe Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Apostelgeschichte 6,30. Und die Antwort lautet, und das ist eine Verheißung, und die sagt Paulus im Namen des Herrn, glaube an deinen Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Um es anders zu sagen, wenn du an Jesus glaubst, wirst du selig werden. Nicht nur du, auch dein Haus. Ja, ich höre das förmlich, dass einige sagen, ja, Moment mal, so einfach ist es nicht. Stimmt, so einfach ist es nicht. Schauen Sie, der Apostel Paulus hat mal Folgendes geschrieben an die Korinther, 1. Korinther 7, Vers 14. Er sagt, der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Das bedeutet natürlich nicht, dass der Ungläubige sich einfach bekehrt, weil ich glaube. Aber das bedeutet, jetzt hören Sie gut zu, wenn Sie noch nicht gerettete Kinder haben, liebe Menschen, die Ihnen so ans Herz gewachsen sind, das bedeutet Folgendes. Ein ungläubiger Mensch in Ihrem Umfeld, Familie, ist in diesem Sinne geheiligt, dass er aufgrund des beteten Glauben eines Kindes Gottes in den Wirkungskreis Jesu Christi gebracht wird. Haben Sie diesen Satz verstanden? Ich habe ihn dreimal durchgelesen, bevor ich ihn wirklich so habe stehen lassen. Ein ungläubiger Mensch ist geheiligt in diesem Sinne, dass er aufgrund des betenden Glaubens eines Kindes Gottes in den Wirkungskreis Jesu Christi gebracht wird. Denn das ist immer ein erster Anstoß zu seiner Bekehrung. So dürfen Sie die Verheißung in Anspruch nehmen. Apostelgeschichte 16,31. Glaube an den Herr Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Ich möchte es Ihnen ans Herz legen. Weihnachten 2010. Verzweifeln Sie nicht. Verzweifeln Sie nicht. Die Hoffnung ist da. Die sichere Hoffnung, dass Jesus Christus Ihr Leben retten wird.
Vielleicht sitzen jetzt heute Morgen solche unter uns, die zwar Weihnachten feiern, die feiern Weihnachten bei der Krippe ohne Kreuz. Das heißt, die feiern Weihnachten, wie die Welt feiert. Ja, die haben sich fröhliche Weihnachten gewünscht, aber keine Ahnung, was Weihnachten ist. Vielleicht sitzen sie heute hier. Sie sind noch nicht gerettet. Sie wissen nicht, was das ist, bezahlt zu werden durch das Blut Jesu. Ich möchte Sie ganz kurz ansprechen, bevor ich dann zu meinem letzten Punkt komme. Angelus Silesius, ein religiöser Dichter des deutschen Barocks aus dem 16. Jahrhundert, der hat ein Wort geprägt, das ist vielen bekannt. Er hat Folgendes gesagt: Wer Christus tausendmal zu Bethlehem geboren, doch nicht in dir, du bliebst noch ewiglich verloren. Haben Sie vielleicht schon gehört. Wer Christus tausendmal zu Bethlehem geboren, doch nicht in dir, du bliebest noch ewiglich verloren. Deshalb ist meine Frage immens wichtig. Ist der Heiland für Sie geboren und gestorben? Ja, geboren und zu sterben. Haben Sie ihn angenommen? Haben Sie Ja gesagt zu seinem Opfer, welches er für Sie gebracht hat? Sehen Sie, er wurde Mensch, um zu sterben an Ihrer Stelle, damit Sie ewiges Leben empfangen. Wurden Sie durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes eine Neuschöpfung? Ist Ihr Schuldbrief zerrissen? Steht Ihr Name im Himmel geschrieben? Ein Mensch ohne Christus ist ein verlorener Sünder und verurteilt in seinen Sünden und mit seinen Sünden unterzugehen. Es sei denn, er ergreift die rettende Hand des Kindes von Bethlehem. Die Bibel sagt, wie viele ihn aufnahmen, denen er gab Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich lade Sie ein, wenn Sie noch nicht Jesus angenommen haben, bleiben Sie nachher hier. Es sind hier Älteste, andere Mitarbeiter der Gemeinde, die möchten gerne mit Ihnen sprechen, mit Ihnen beten. Ich komme zum letzten Punkt und das ist noch ein Wort an alle Kinder Gottes, an uns. Zuerst einmal an mich, dann an alle. Ich denke, ein Prediger muss sich selber immer erst ansprechen, bevor er die Kompetenz hat, um anderen etwas aufs Herz zu legen. Die Tatsache, dass Jesus geboren wurde, um zu sterben, hat uns das größte Weihnachtsgeschenk aller Zeiten beschert. Ich umschreibe es noch einmal. Jesus wurde geboren, um zu sterben. Dadurch konnten wir sterben, um geboren zu werden. Ich weiß, das ist ohne Zweifel ein etwas merkwürdiger Satz, aber das ist so, ja. Jesus wurde geboren, um zu sterben. Dadurch konnten wir sterben, um geboren zu werden. Das hat doch der Herr schon damals zu Nikodemus gesagt. Er sagt zu Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Johannes 3, Vers 3. Nikodemus hatte keine Ahnung, was der Herr meinte. Er sagt: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er wieder in seine Mutter Leib gehen und geboren werden? Nun, es ist eine große Gnade, dass viele von uns wissen, was es bedeutet, von Neuem geboren zu werden. Warum? Weil wir es erlebt haben. Ich durfte es erleben durch Gottes Gnade. Viele durften es erleben. Wir haben dieses herrlichste aller Weihnachtsgeschenke in Empfang genommen. Wir durften aufgrund der Tatsache, dass Jesus geboren wurde, um zu sterben, am eigenen alten Menschen sterben, um innerlich von Neuem geboren zu werden. Viele haben das erlebt. Das ist ein Riesengeschenk. So, jetzt ganz praktisch. Ich muss jetzt etwas ansprechen, ja? Nehmen wir an, hier sitzt jemand, der hat seiner lieben Ehefrau eine Küchenmaschine geschenkt, gestern Heiligabend. Eine ganz neue. Nehmen wir an, dass die Frau das ausgepackt hat und gesagt: Oh, das ist aber schön. Und dann hat sie die Küchenmaschine in die Ecke gestellt. Also noch im Karton drin, ja? Nehmen wir an, dass sie heute kocht und morgen und so weiter und die kommende Woche und sie benutzt immer noch ihre alte Küchenmaschine. Die neue steht in der Originalpackung noch nicht berührt. Ist das normal? Naja, der Hans-Jörg hat am Anfang gesagt, es gibt ja manchmal Geschenke, die man nicht will. Aber ich denke, eine Küchenmaschine will doch jede Frau, oder? So, jetzt denken Sie mal an das herrlichste aller Weihnachtsgeschenke, über das ich ja jetzt geredet habe, welches uns durch Christus geschenkt wurde. Nämlich durch seinen Tod wurde ich geboren. Das ist das Geschenk. Und jetzt frage ich Sie, steht das, was ihnen gegeben wurde, noch oder wieder in der Originalverpackung. Das heißt, kann man sehen an meinem Leben, an ihrem Leben, dass das wirklich geschehen ist? Kann man sehen, das ist ein Mensch, der hat das Herrlichste meines Geschenks empfangen? Kann man ihm ansehen? Kann man das sehen? Um es bildlich zu sagen, haben Sie dieses größte aller Weihnachtsgeschenke auch wirklich angenommen, ausgepackt und benutzen Sie es? Was ist uns überhaupt in diesem Weihnachtsgeschenk alles gegeben worden? Also, Jesus wurde geboren, um zu sterben. Dadurch konnte ich sterben, um zu leben, um neu geboren zu werden. Was bedeutet das? Was hat das mir gebracht? Ich erkläre euch das ganz kurz. Zuerst einmal wurde alles neu, grundlegend neu. Das Schöne ist, Gott macht keine Reparaturen, er macht nur neue Sachen. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Dreimal ist, 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 ist. Das ist geschehen, ja? Wenn es Jesus empfangen haben als Geschenk. Diese totale Erneuerung konnte deshalb geschehen, weil der Herr keine Kosten gescheut hat. Also, der war so verschwenderisch. Petrus erklärt uns das. Das ist auch ein Text, den ich sehr gerne lese. Petrus sagt, ihr seid nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst, sondern mit dem teuren Blut aus eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Ich sage euch, vor Weihnachten sieht man das manchmal, die Schnäpplijäger. Möglichst groß und möglichst billig. Soll teuer aussehen und nichts kosten. Jesus Christus hat keine Kosten gescheut. Den höchsten Preis bezahlt, den es gibt, sein eigenes Blut. Deshalb konnte diese totale Erneuerung geschehen in meinem Leben, in meinem elenden Leben. Was sind jetzt die praktischen Folgen dieser gewaltigen totalen Erneuerung? Was sind die Folgen? Dass Sie und ich, dass wir in der Lage sind, ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Wir sind dazu in der Lage, denn das ist in diesem Paket enthalten, totale Erneuerung, das ist alles drin. Wiederum Petrus sagt es so, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Alles, da ist nichts ausgeschlossen. 2. Petrus 1, Vers 3, Paulus ergänzt das, Römer 8, 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für alle dahingegeben hat. Wie sollte er mit ihm uns nicht alles schenken? So, sind wir einverstanden? Wir haben alles bekommen, nicht wahr? Alles, alles, was wir brauchen. Die Frage lautet, warum klappt es bei manchen nicht? Warum hat es bei mir manchmal nicht geklappt? Vielleicht im vergangenen Jahr. Warum hat man mir das nicht angesehen? Das ist ein Erlöster. Der hat das Weihnachtsgeschenk angenommen. Ja, gehen wir nochmals zurück zum Weihnachtsgeschenk, zur Küchenmaschine, welches nicht ausgepackt wurde. Das heißt, nur das Papier, der Rest nicht. Wir hören den Ehemann sagen zu seiner Frau, Schatz, warum brauchst du diese neue Maschine nicht? Worauf sie ihm antwortet, ach weißt du, Liebling, diese neue Maschine ist so kompliziert. Ich sehe das schon von außen. Worauf es ein Moment stille ist, und dann sagt der Mann zu ihr, und das ist das Schlüsselwort, Liebling, warum liest du nicht die Gebrauchsanweisung? Und da muss ich auch an unser Heim denken. Diese Diskussion hatten wir manchmal. Schauen Sie, was wir daraus mitnehmen möchten. Es ist uns alles gegeben worden. Dieses Weihnachtsgeschenk, es ist mehr als wertvoll. Wir können das nicht beschreiben, was es bedeutet. Jesus starb für mich, damit ich leben kann. Alles ist da. Es ist uns alles gegeben, was wir brauchen zu einer echten Hingabe, zu einem geheiligten Leben. Wir haben alles bekommen. Wir müssen nur eines tun. Was? Die Gebrauchsanweisung studieren. Das ist so simpel, was ich Ihnen jetzt noch am Schluss sage. Ich habe gedacht, das ist so simpel, ich wage es fast nicht zu sagen, aber es ist die Wahrheit. Was ist denn die Gebrauchsanweisung, die wir nötig haben, wo wir jeden Tag in Lesen, Forschen, studieren müssen, um zu erkennen, was will Gott von mir? Ja, bitte, hier. Haben Sie alle eine mitgenommen? Das Schöne ist, wir haben alle eine, mehrere zu Hause und jeder steht das Gleiche. Wer Gottes Wort täglich liest, erforscht, wird immer mehr erfassen, was es bedeutet, dieses Geschenk, dieses Weihnachtsgeschenk im Alltag anzuwenden, ja, anzuwenden, zu gebrauchen. Was hat der Apostel Paulus seinem geistlichen Ziehsohn Timotheus geschrieben? Und das ist ein Wort, das gilt uns allen. Ich lese es Ihnen vor, 2. Timotheus 3, 16, 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das heißt, die ganze Heilige Schrift. Sie ist Nütze zur Lehre, zur Rechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Also ihr Lieben, eine bessere Zusammenfassung können wir nicht bekommen. Das ist die Zusammenfassung unserer Gebrauchsanweisung. Besserung, Erziehung, vollkommen, zu jedem guten Werk geschickt. Gottes Wort. Ihr Lieben, das ist Ihre und meine Gebrauchsanweisung. Ich lade Sie ein, das muss jeder in seinem Herzen tun. Kommen Sie heute ganz neu zu Jesus. Danken Sie ihm, dass er Ihnen dieses Geschenk gemacht hat. Danken Sie ihm, sagen Sie, Herr, danke, dass du für mich gestorben bist. Und ich konnte dann auch sterben und ich darf jetzt leben. Und nehmen Sie dieses Geschenk ganz neu in Anspruch und sagen Sie, Herr, vergib, wo ich versagt habe, wo ich nicht im Sieg lebte, wo ich Fehler gemacht habe, weil ich die Gebrauchsanweisung nicht studiert habe. Vergib mir. Und ich lade Sie ein, nicht erst nächstes Jahr anzufangen, mitnichten, dass Sie heute anfangen, ganz neu Ihre Bibel zu lesen. Es ist Gottes Gebrauchsanweisung, um das Geschenk von Weihnachten richtig anwenden zu können. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema Jesus geboren, um zu sterben. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Deshalb bleiben Sie dran!